Ja, ich habe vor einiger Zeit eine wunderschöne selbstgebastelte Einladungskarte zu einer runden Geburtstagsfeier bekommen. Leider konnte ich sie nicht mehr finden. Ich habe gestern meine ganzen Stapel durchsucht, aber ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Ich hätte sie Ihnen gerne gezeigt. Wenn ein Gastgeber so viel Mühe auf die Einladung verwendet, dann freut man sich, Gast sein zu dürfen bei so einem Gastgeber. Jesus bekam oft Einladungen. Er war bei vielen Leuten zu Gast und doch, mit Jesus war das völlig anders. Er war kein normaler Gast, der einfach so kam, hier Einladung, Fest des Lebens, ich mal gucken. Sondern wenn Jesus irgendwo als Gast eingeladen war, hatte er meist eine eigene Einladung bei sich. Dann wurde er plötzlich selber zum Gastgeber. Als damals bei der Hochzeit zu Kana der Wein zu Ende ging, ihr wisst ja, diese großen Kübel, die da vor dem Haus standen, mit Wasser gefüllt, eigentlich als Reinigungswasser, da wurde Jesus als Gast zum Gastgeber. Er verwandelte dieses Wasser in diesen Kübeln zu Wein und versorgte damit die Gäste. Als Jesus zu Gast beim Zöllner Levi war, wurde er plötzlich zum Gastgeber für viele andere Sünder und Zöllner und sagte, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und zur Umkehr einzuladen. Und so ähnlich war das auch beim Zachäus. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Ich lade mich bei dir ein und dann sehen wir mal, was aus dir wird. Als Jesus einmal zu Gast bei einem Pharisäer war, da passierte etwas Eigenartiges. Mitten bei den angeregten Tischgesprächen holte Jesus plötzlich eine Einladung hervor. Eine Einladung, die allen galt, die da mit zu Tisch saßen. Eine Einladung, die auch uns allen heute Morgen gilt. Diese Einladung war verpackt in eine Geschichte. Hören wir diese Geschichte, den Predigtext aus dem Lukasevangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Und ich will den Vers 1 zum Verständnis des Ganzen noch mitlesen. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, um das Brot zu essen. Und dann kommt erst eine Heilungsgeschichte und aufgrund dieser Heilungsgeschichte entwickelt sich ein Gespräch um die Ranordnung und die Auswahl der Gäste. Und als dieses Gespräch sozusagen auf seinem Höhepunkt war, da heißt es, als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, also Jesus, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, komm, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft. Und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Das Thema meiner Predigt lautet, ein Gast, der einlädt. Und das möchte ich in den folgenden 3 Schritten ausführen. Erstens, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Zweitens, Jesus lädt dich ein. Und drittens, lade Jesus ein. Dann also erstens, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Sprechen Sie dieses Gebet gelegentlich mal so vor dem Essen. Es ist ja was Schönes, wenn wir Gott einladen, wenn wir Jesus als Gast einladen. Und ich glaube, er ist tatsächlich ein gern gesehener Gast. Wir rechnen mit ihm. Wir haben ihn gern in unserer Nähe. Wir erwarten seine Unterstützung und Hilfe. Wir reden mit ihm im Gebet. Wir loben ihn mit unseren Liedern, heute Morgen Gottesdienst. Um ihm zu begegnen, feiern wir gerne Gottesdienst, sonst wären wir nicht hier. Wir planen seinen Segen sogar fest mit ein, wenn wir unsere Gemeindeveranstaltungen vorbereiten und beten dafür, dass er seinen Segen darüber legt. Wir rechnen sogar meistens ganz fest mit seiner Zustimmung und mit seiner Gegenwart. Wir wollen mit ihm zusammen leben. Er soll den Ehrenplatz in unserem Alltag haben. Ja, bei ihm sollen die Fäden all unseres Planens und Tuns zusammenlaufen. Von ihm erbitten und erhoffen wir Klärung in schwierigsten Lebensentscheidungen. Ist das nicht toll? Sind wir nicht ganz fromm? Der Gastgeber in unserer Geschichte war als ein Oberster der Pharisäer auch jemand, der mit Gott leben wollte und der gewiss viel von Gott erwartet hat. In dieser Festrunde saßen viele Fromme, Leute, die es Gott einfach nur recht machen wollten, die den ganzen Abend zusammensaßen, um darüber zu reden. Wie sieht's denn bei unseren Partys aus? Reden wir da den ganzen Abend darüber, wie wir es Gott recht machen können? Weiß ich nicht. Die haben das gemacht. Die haben da gesessen und haben darüber nachgedacht, wie können wir so leben, dass das Gott recht ist? Für die ein Leben mit Gottes Geboten und Satzungen kein Fremdwort war. Diese Leute verbrachten wirklich viel Zeit mit solchen Fragen. Was gefällt Gott eigentlich? Wie sieht ein Leben nach seinen Wünschen ganz praktisch aus? Sie wussten sogar, was dann einer aus der Festrunde in dem Satz, ich möchte fast sagen, der Charismatiker in der Runde so zusammenfasste: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Toll. Der wusste, dass es auf den Himmel zugeht. Ja, wirklich entscheidend ist das Fest, zu dem Gott einlädt, das Fest des Lebens in der Ewigkeit. Und dann hört dieser angesehene und fromme Pharisäer von Jesus. Er denkt sich, ich hatte ja schon viele wichtige Leute bei mir zu Gast, aber dieser Jesus da, von dem im Moment alle reden, von dessen Wunder macht man sich schier Unglaubliches erzählt, der fehlt mir eigentlich noch in meiner Runde. Als Gast bei meinen Tischrunden würde der sich gut machen. Der scheint ja einen ganz besonderen Draht zu Gott zu haben. Ich will sehen, wie der das macht. Der war wirklich gespannt, denke ich mal. Und Jesus kommt tatsächlich, ja, er lässt sich einladen. Ich glaube, dass Jesus selten eine Einladung ausgeschlagen hat. Doch auf einmal passiert das Unerwartete. Der Gast lädt selber ein. Jesus spricht selbst eine Einladung aus. Jesus lädt ein, ist der zweite Punkt. Jesus bedankt sich freundlich für die Einladung. Dann aber schaut er seinen Gastgeber an und sagt: Du, weißt du was? Es ist gut, wenn du Interesse an mir hast. Ich bin auch gerne gekommen. Gerne heute Abend zu diesem Essen. Es ist ja schön und gut, wenn ich so ab und zu mal in deinem Leben vorbeischauen darf, so auf einen kleinen Abendimbiss. Aber ich glaube, du kennst mich noch gar nicht so richtig. Denn in Wirklichkeit habe ich die Einladung. Eigentlich will ich dich beschenken. Du bist eingeladen zu einem ganz tollen Fest, dem Fest des Glaubens, dem Fest des Lebens. Nicht einem Fest, was heute Abend und vielleicht auch noch morgen weitergeht. Manchmal waren diese Feste ja über mehrere Tage im Orient. Sondern zum Fest des ewigen Lebens, das hier anfängt und dann da weitergeht. Hör zu, die Geschichte, die ich erzähle, das ist meine Einladung an dich. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Dass damit Gott gemeint war, war für die, die da anwesend waren, bestimmt sofort klar. Das lag für sie auf der Hand. Und schon ratterten die Gedanken der Frommen. Na klar, Gott lädt ein und er stellt sich vor, wie alles ablaufen soll, wie man ordentlich für ihn arbeitet, wie man alles richtig macht, wie man sein ganzes Leben durchzuorganisieren hat, wie man seine Gebote hält, wie man richtig Gottesdienst feiert und wie man richtig Zeit für ihn einplant, wie man seine eigenen Planungen mit den Forderungen in Übereinstimmung bringt, die Gott stellt. Nach dem Motto, Leben mit Gott ist ein Leben nach einer Gebrauchsanleitung und die finde ich in der Bibel. Und alles, was ich mir im Leben so ausdenke und für mich als wichtig erachte, muss ich nur an seine Gebrauchsanleitung anpassen, kompatibel machen. Und in Übereinstimmung bringen. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Mit diesen Vorgaben habe ich dann freie Hand mit allem, was ich selber gerne will. Aber Jesus sagt in dieser Geschichte etwas völlig anderes. Glauben, das ist ein Fest. Glauben ist ein Fest. Das Leben mit Jesus ist ein einziges großes Fest. Immer wieder ist in der Bibel von einem Festmahl die Rede. Das ist übrigens auch ein Bild für den Himmel. Schon beim Propheten Jesaja heißt es über das künftige Gottesreich: Und der Herr wird allen Völkern ein fettes Mahl machen. Im Orient bedeutet Essen nämlich nicht nur den Hunger stillen, sich seine zwei Schnitzel oder den Big Mac reinschaufeln und gut ist. Vielmehr bedeutet Essen im Orient Gemeinschaft, Gemeinschaftspflege. Die Gäste einer Tischgemeinschaft hatten sogar eine noch höhere Bedeutung als die eigene Familie. Also Glaube soll Freude machen und Gemeinschaft schenken. Deshalb sagt Jesus, komm zu Gottes großem Festmahl. Wissen Sie, was da eigentlich steht im Griechischen? bei dem großen Festmahl? Mega steht da. Ein Begriff, der so aus der Computersprache vielleicht noch irgendwie eine Bedeutung hat. Mega, etwas salopp gesagt, eine Mega-Party läuft da ab. Glauben heißt Freude am Feiern. Freude am Feiern. Übrigens, das ist ein Feiern, ohne dass das Leid ganz ausgeblendet wird. Also das Leid gehört mit dazu. Das Leid ist ein Teil vom Leben. Jesus war auf seinem Weg nach Jerusalem, als er diese Geschichte erzählt. Er wusste, was ihn dort erwartete, und unmittelbar nach der Geschichte vom großen Festmahl spricht Jesus von den schweren Seiten der Nachfolge. Er sagt, das gehört auch dazu, zu diesem Fest des Glaubens. Wer nicht sein Kreuz trägt, kann nicht mein Jünger sein. Also auch dieses Kreuztragen gehört dazu. Auch das ist Teil vom Fest des Lebens. Und doch, vielleicht sogar gerade deshalb, redete Jesus von einem Freudenmahl. Er sah hinter dem Karfreitag schon den Ostermorgen hervorschimmern. Hinter dem Tod die Auferstehung. Wenn dir heute Morgen nicht nach Feiern zumute ist, weil dich etwas Schweres bedrückt, weil du persönlich eine Leidenszeit durchmachst und überhaupt nicht sehen kannst von Festfreude, dann lass dich trotzdem einladen zu diesem Fest des Lebens. Dann lass, wie durch einen Türspalt, ein wenig von der Festtagsfreude des Glaubens auch jetzt in dein Leben hineinfallen. Und denk daran, Jesus, der hier zum Mahl einlädt, ist ja selber den Weg durchs Leiden gegangen. Wie heißt es im Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Jesus ist mit dir auf dem schweren Weg und schließt dich in seine liebenden Arme. Das ist so, wie ein Kissen, das dich vielleicht mit der Dunkelheit in deinem Herzen umgibt. So ist das mit Jesus, mit der Liebe Jesu, die dich umschließt. Vielleicht siehst du jetzt noch schwarz, vielleicht siehst du jetzt noch Dunkles, aber du bist eingebettet in dieses Fest des Lebens. Du bist ganz von seiner Wunderkraft umgeben. Du darfst dich ganz in seine Liebe hineinbergen und darin ein Stück Festfreude erfahren. Da ist einer, der mich hält, auch wenn es in mir dunkel aussieht. Und dann geht die Geschichte weiter. Und er lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Alles ist fix und fertig, servierbereit. Kommt, denn es ist alles bereit. Wenn Gott dies zu uns sagt, meint er, du musst dich nicht selber mühen, um ein toller Christ zu sein. Du musst nicht der Beste sein und das irgendwie rauskehren. Du musst dir den Himmel nicht erarbeiten, nicht verdienen. Du musst den anderen nicht zeigen, was du alles auf dem Kasten hast. Der Himmel steht dir offen, weil Christus ihn dir aufgeschlossen hat. Auch mit deinem Versagen, mit deinem Kleinglauben, mit deinen Zweifeln, mit deinem Unperfektsein. Mit den Dingen, die eben nicht laufen, die nicht gelingen. Mit den Dingen, die schiefgehen oder dir liegen bleiben. Du hast doch die Einladung in der Hand. Du brauchst nur zu kommen. Aber das ist jetzt das Entscheidende. Manche denken, naja, das ist so wie eben in diesem Spiel. Wo habe ich denn noch ein Zeitfenster, dass ich da noch so ein bisschen Zeit habe für das Fest des Lebens? Wo kann ich Jesus noch einbauen? Wo kann denn dies und das, was ich mit Jesus vorhab, oder wo Jesus noch eine Rolle spielen, eine besondere Rolle spielen soll, in mein Leben unterbringen? Nein, so ist es nicht. Das Einzige, was Jesus erwartet, ist, dass du kommst, so wie du bist, mit deinem ganzen Leben zu ihm kommst, so unperfekt wie du bist. Die Einladung, die ich vor einiger Zeit bekam, war sehr aufwendig gestaltet, hat viel Mühe gekostet. Doch Gottes Einladung hat unendlich viel mehr gekostet. Das Leben seines Sohnes Jesus Christus, der ist dafür nämlich gestorben am Kreuz. Das wird beim Feiern des Abendmahls deutlich. Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gegeben. Nur das ermöglicht die Einladung. Nur deshalb kann es heißen, komm, denn es ist alles bereit. Der Himmel steht dir offen. Das soll und kann noch viel deutlicher unter uns gefeiert und gelebt werden. Wir haben im Kirchenvorstand darüber nachgedacht, wie es geschehen kann, dass die Einladung von Jesus, an seinem Festmahl teilzunehmen, stärker auch visuell schmeckbar in den Mittelpunkt unseres gottesdienstlichen Lebens rücken kann. Das Ergebnis dürfen wir am übernächsten Sonntag zum ersten Mal erproben, wenn wir das Abendmahl mitten im Gottesdienst feiern. Aber Jesus sagt in seiner Geschichte, obwohl sich Gott als Gastgeber so viel Mühe mit seinen Gästen macht, so viel Mühe, dass sogar Jesus dafür stirbt, und sich sein Festmahl so viel kosten lässt, nämlich sogar das Leben des einzigen Sohnes, gehen viele achtlos mit der Einladung um. Sie nehmen sie einfach nicht an. Und sie haben gute Gründe. Es waren ja gar keine schlechten Gründe. Es waren keine vorgeschobenen Ausreden. Es waren gute Gründe. Der eine ist Geschäftsmann, er hat einen Acker gekauft. Oder jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen in unsere Zeit zu schieben. Einer hat ein Haus gebaut, das kostet viel Zeit. Da bleibt keine Zeit mehr, der Einladung Gottes zu folgen, jedenfalls nicht in dem Maße. Oder es ist der Sport, der manchem wichtiger ist als alles andere. Oder die Familie oder die Freundschaft mit bestimmten Menschen, die kenne ich auf keinen Fall, da kann ich auf keinen Fall was weglassen, auf keinen Fall was auslassen, das ist die Nummer eins. Und dann gibt es sogar zahllose angeblich fromme Gründe, mit denen wir uns ganz viel Betrieb machen und ganz aktiv sind, nur leider nicht wirklich für Gottes Fest des Lebens. Denn wir selbst bleiben die Macher, wir selbst bleiben die Akteure, die sich ihre Souveränität nicht nehmen lassen wollen. Wir wollen sehen, wir wollen entscheiden, was hier zu tun ist. Wir möchten Gott für unsere Sache vor den Karren spannen, manchmal auch für unsere ganz fromme Sache. Aber er möchte sich von uns nicht vor unseren Karren spannen lassen, sondern er möchte uns entlasten. Er möchte der Gastgeber sein, er möchte uns bedienen. Er möchte, dass wir seine Gastfreundschaft genießen und uns nicht zuballern mit unendlich vielen Aktivitäten, die bei allen frommen Vorzeichen letztendlich nichts mit seinem guten Plan für unser Leben zu tun haben. Nicht, dass wir uns missverstehen. Nicht, dass wir uns missverstehen. Alle diese Dinge sind gut. Und Gott hat sie uns geschenkt. Gott freut sich, wenn wir uns daran freuen. Nur, sie sollen nicht die Nummer eins in unserem Leben sein. Sie sollen nicht das Bestimmende, das uns Bewegende sein. Das war das Problem dieser drei geladenen Gäste. Nicht, dass sie ein gutes Geschäft gemacht haben oder dass sie geheiratet haben, sondern dass ihnen diese Dinge, von denen sie meinten, das habe ich mir selbst zu verdanken, das habe ich selbst gut hingekriegt, wichtiger und dringlicher erscheinen als die große Einladung zu Gottes Fest des Lebens. An diesen Dingen hing ihr Herz. Und Martin Luther hat schon recht, wenn er sagt, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Und ganz fromme Dinge, ich sage es jetzt mal ganz hart, ganz fromme Dinge können uns zum Götzen werden. Ganz fromme Dinge können uns zum Götzen werden, wenn sie zum Selbstzweck werden. Wenn sie unser Wichtigstes werden. Wenn wir sagen, das ist ja für Gott gemacht, aber letztlich meinen, das ist unsere Idee und die wollen wir gerne umsetzen und Gott soll sie doch hoffentlich auch mitnehmen. Ja, und so fingen sie an, sich selbst zu entschuldigen. Kennst du das auch? Dass du dich irgendwie rechtfertigen willst vor anderen und vor Gott. Ja, das hat alles seinen guten Sinn. Du spürst, so ganz in Ordnung ist das nicht, was ich da tue und für mich entscheide, aber ich habe es nun mal für mich entschieden. Ich entschuldige mich selbst, ich schiebe die Schuld einfach beiseite, denn ich will ja nichts ändern. Und im Grunde genommen, ja, eigentlich will ich den Weg weitergehen, hoffentlich schiebt Gott mit. Als ob das so einfach wäre. Doch was nun? Folge der Einladung von Jesus, indem du ihn in dein Leben ganz neu einlädst. Und damit sind wir beim dritten und ich denke mal wichtigsten Punkt. Lade Jesus ein. Ja, aber nicht als Gast, der bei dir vorbeischauen darf, der sich nach deinen Vorgaben zu richten hätte, der dir für deine mehr oder weniger frommen Pläne Pate stehen darf und obendrein noch segnen soll, was du entschieden hast nach dem Motto, ich und der Heilige Geist haben beschlossen. Sondern er möchte richtig bei dir wohnen und mit dir dein Leben gestalten. Er möchte nicht Gast, sondern Hausherr und Gastgeber in deinem Leben sein. Um dich zu beschenken. Er möchte dir etwas schenken. Er möchte nicht, dass du dich kaputt machen lässt durch irgendwelche frommen Aktivitäten in der Gemeinde. Er möchte dich entlasten. Das möchte er tun. Dein Leben und deinen Dienst so zu gestalten, dass sie zum Teil seines Festes werden. Dass du seine wunderwirkende Handschrift darin erkennst und ihm dafür von ganzem Herzen dankst, das kann wohl mal Mühe machen. Das glaube ich jetzt nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass es weniger oder mehr Mühe macht. Die Frage ist nur, was ist die Nummer eins? Was ist das, was mich anschiebt? Er kommt zu dir, damit du zu ihm kommst. Und zwar mit leeren Händen. In Israel sind Feierlichkeiten bis heute immer eine riesige Sache. Ja, wir erfahren an einer Stelle so nebenbei, dass so eine Hochzeit durchaus mal eine ganze Woche dauern konnte. Das heißt, die haben da gefeiert, eine Woche lang gefeiert. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen heute. Dass man so ein oder zwei Tage, vielleicht mal noch ein Wochenende feiert, ja, aber eine ganze Woche. Manch einer ist nach einer großen Feier erstmal bankrott. Dazu gibt es eine nette Geschichte. Wieder mal lädt ein Gastgeber ein. Klar will er, dass seine Gäste auch ordentlich Geschenke mitbringen. Das kann man natürlich nicht so direkt sagen. Da macht er es so. Er sagt seinem Gast, du, ich lade dich ein. Sag mal, weißt du überhaupt, wo ich wohne? Pass auf, ich wohne in der Webergasse 11. Und da gehst du dann in den Hof, durch den Hof durch und dann rechts die Treppe hoch in den zweiten Stock. Da gehst du links den Gang hinunter. dann die zweite Tür rechts und da wohne ich. Und dann klopfst du kräftig mit dem Fuß gegen die Tür. So. Warum mit dem Fuß? Ja, sagt er, du wirst doch wohl nicht mit leeren Händen kommen. Bei der Geschichte, die Jesus erzählt, ist die Pointe genau andersrum. Genau andersrum, genau verkehrt rum. Du darfst kommen mit leeren Händen. Du bist erwünscht mit leeren Händen. Jesus möchte gar nicht, dass du diesen ganzen Ballast mit dir schleppst und sagst, das will ich festhalten, sondern du kannst den Ballast mitbringen, kannst ihn aber ablegen bei ihm. Sagen, gib ihn mir. All das, was dich belastet, was dir schwer wird im Leben, kannst du mir bringen. Nicht die schönen Geschenke, die du mit denen du mir irgendwie was bringen willst, das brauche ich nicht, sondern bring die Lasten, das Geballer, was du dir auflädst, das bring mir. Du darfst kommen mit leeren Händen, du brauchst nichts mitzubringen. Denken wir an die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden, die Lahmen, die plötzlich dabei sind. Sie haben nichts mitzubringen, sie kommen mit leeren Händen. Kommen? Die Lahmen? Wie ist denn das möglich? Die können ja gar nicht aus eigener Kraft tun, die können ja gar nicht aus eigener Kraft kommen. Die müssen doch gebracht und getragen worden sein. Das ist ein wunderbares Bild. Manchmal fehlt uns doch auch die Kraft, um selber zu gehen. Unser Glaube erlahmt. Das gibt's doch. Es gibt doch, dass wir sagen, wir sehen im Moment nichts. Es gibt wirklich, wir haben kein Wort vom Herrn. Aber die Frage ist, ob dieses kein Wort vom Herrn dazu führt, dass wir eben nicht hingehen, sondern ob es dazu führt, dass wir gerade hingehen. Dass wir gerade sagen, Herr Jesus, ich habe im Moment überhaupt kein Wort von dir. Ich möchte, dass du mich füllst, dass du mir zeigst, was du im Sinn hast, was du jetzt für mich denkst. Die Lahmen sind mit dabei. Oder wir sind blind, weil wir unseren Weg nicht erkennen können. Wir sehen einfach nicht, wo es weitergeht. Da sagen wir, Herr Jesus, du, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo du mich hinführen willst, aber ich komme zum Fest deines Lebens. Ich komme zu dir und ich lege einfach all das, was da ist, was ich bin, das lege ich vor dich hin, damit du es füllen kannst, damit du mir zeigen kannst, was dran ist. Und ich warte so lange, bis du mir Weisung schenkst, bis du mir zeigst, was Sache ist. Also, du kannst auch als Blinder dabei sein. Die Blinden sind dabei. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die längst der Einladung von Jesus gefolgt sind, aber es fehlt dir einfach die Festfreude des Glaubens. Vielleicht darum, weil du Jesus bisher nur als Gast und nicht als Gastgeber sehen konntest. Weil du in Gott nur den gesehen hast, der von dir fordert, der dich Zeit kostet, der dich einengt, statt den, der dich beschenkt, der dich befreit, der dich heilt, der dich bewirtet. Ich kenne ja solche Christen auch, die 10 Jahre lang kräftig dabei waren, immer reingeballert haben, reingepowert haben, gesagt haben, Mensch, das muss ich alles für Jesus tun. Und irgendwann war die Luft raus, irgendwann waren die fertig. Und dann haben die gesagt, du, ich brauche eine Pause von Jesus. Eine Pause von Jesus, stell dir das mal vor. Und die sind nicht mehr gekommen, die sind nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Die haben einfach aufgehört, die haben gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich bringe das nicht mehr. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus ihnen was schenken will. Dass Jesus sich selbst ihnen schenken will, ihnen Entlastung geben will, sie entlastet von ihrer Last. Der Pharisäer in unserem Kapitel, der hat zu Jesus gesagt, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Klar, gerne, komm, lass dich bewirten. Du darfst heute dieses altbekannte Tischgebet etwas abwandeln. Du darfst beten, komm, Herr Jesus, ich bin dein Gast. Oder wenn wir jetzt an diesen Epheserbrief denken, aus dem vorhin die Lesung stammte, da heißt es, wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir mit Jesus leben. Also, komm, Herr Jesus, ich bin dein Kind. Lass mich jeden Tag neu genießen, darüber fröhlich werden und dann auch an andere weitergeben, was du mir beschert hast. Bete das doch einfach. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.